fragt, was ist eure Berufung? Und dann hast du 3 Sekunden gewartet und bist weitergegangen. Ich habe heute Abend Zeit, wisst ihr, total entspannt, heute Morgen 2 Gottesdienste und so. Ich habe Zeit, was ist denn eure Berufung? Das ist keine rhetorische Frage. Was ist denn deine Berufung? Okay, es kratzt sich jemand im Kopf, das finde ich gut. Du denkst schon mal nach und denkst, blöder Prediger, Mann, so einsteigen ist doch fies. Vielleicht aus der ersten Reihe jemand? Hier sein, oh ja, gut, das ist eigentlich clever. Ja, das ist clever. Hat noch jemand so ein Bild von seiner eigenen Berufung sonst noch? Ich warte noch kurz. Kriegen wir das auf den Beamer? Nicht? Dauert noch ein bisschen, oder? Also gut, wir sind ja entspannt. Also dann warten wir einfach, bis da auf dem Beamer was kommt. Ich weiß nicht, wollt ihr was trinken zwischendurch, oder? Ist ja nicht so, dass es anderswo anders wäre. Das heißt, ich mache das ganz bewusst so, ich überlege mir für ein Jahr eine gute Predigt zu einem Thema, mache eine PowerPoint, wenn sie kommt, und überlege dann, was könnte die Leute Land auf Land ab interessieren. Werde dann angefragt, kommst du zu einem Gottesdienst, sage ich ja, wenn ich das Thema mitbringen darf. Und dann predige ich so eine Predigt auch öfters mal. Ich finde es nicht schlimm, außer ihr wart schon mal in einer anderen Predigt, dann ist es wahrscheinlich langweilig. Die 2014er Predigt ist die Berufungspredigt, von dem her. Und ich habe das schon 3 oder 4 Mal gepredigt, gell? Hier in der Nähe, glaube ich, in Oeschingen war ich mal, vielleicht war da jemand von euch dabei. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ganz wenig Leute, die aufstehen und sagen, das ist meine Berufung. Komisch, habe mich gefragt, wieso? Ist das so ein wichtiges Thema? Berufung ist doch voll zentral. Zentral. Die PowerPoint ist nicht blau, da kommt schon noch was, ja? Und dann habe ich gemerkt, die machen sich echt so ein bisschen Sorgen, weil muss man das als guter Christ wissen, was die Berufung ist? Es ist irgendwie gar nicht so einfach, seine Berufung zu finden, wie wenn da so ein Security Guard steht und sagt so, Berufung, stopp, du kommst hier nicht rein. Und deshalb habe ich gedacht, machen wir uns doch mal drüber Gedanken, was Berufung ist. Und ich habe oft das Gefühl, alle möglichen Leute haben die abstrusesten Ideen, was Berufung ist. Als wie wenn da irgendwie 2 Kondensstreifen zusammentreffen und ein 3. Kondensstreifen kommt und dann steht irgendwann Lobpreisleiter. Also jeder, der zum Himmel guckt, wäre dann theoretisch mit der Berufung Lobpreisleiter unterwegs. Könnte ja sein. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir nehmen uns 4, Achtung, nicht pietistisch 3, wir machen 4 Punkte. Wir sind schon ein bisschen weiter. Wir reden über Gaben, wir reden über Geschichte und da ist nicht das Fach in der Schule gemeint. Wir reden über den gesunden Menschenverstand. Irgendwie gut, gell, dass man in der Kirche auch noch denken darf und nicht das Gehirn an der Türe abgeben muss. Und wir reden über God-Words. Und weil das ist, mit was ihr wahrscheinlich am wenigsten anfangen könnt, packen wir es zum Schluss, dann habt ihr noch Lust auf das, was kommt. Beginnen wir doch mit dem gesunden Menschenverstand. Beim Thema Berufung merke ich, es gibt so manche fast Ikonen. Also Leute, wo man sagt, wow, das ist aber eine echt krasse Berufung. Und die üblichen Verdächtigen bei sowas sind natürlich Mutter Teresa, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Bei Mutter Teresa war es so, dass die eigentlich die Ärmsten der Armen von der Straße geholt hat. In Kalkutta in Indien gibt es einfach jeden Morgen fast sowas wie eine, sagen wir, Müllabfuhr, die die über Nacht Gestorbenen entsorgt. Und es hat diese Frau nicht länger erdulden können, hat die Ärmsten der Armen, die keinen Ort hatten, um in Würde zu sterben, zu sich in ein sogenanntes Hospiz geholt. Da ging es meistens nicht länger als 2, 3 Tage. Aber sie hat gesagt, die Ärmsten der Armen sollen diese Würde haben, begleitet mit Liebe und in Würde zu sterben. Und das ist doch eine krasse Berufung. Da kamen alle Politiker vorbei, US-Präsidenten, Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen, wahrscheinlich nicht, weil Angela Merkel ist noch nicht so lange dran, aber da wirklich die wichtigsten Leute sind vorbeigekommen, haben ihr Geld gegeben und waren absolut fasziniert. Was für eine Berufung! Der Engel der Armen. Dann natürlich Nelson Mandela. Ich war ein Jahr lang in Südafrika, das ist dort wirklich der Nationalheilige. Wisst ihr, wie lange der warten musste, bis seine Berufung, Südafrika von der Apartheid zu befreien, funktioniert hat? 40 Jahre saß er im Gefängnis mit so einem kleinen Fensterle und guckt in Richtung Tafelberg und sagt, irgendwann wird meine Berufung Realität. Und ich kann jemand sein, der dazu beiträgt, dass Weiß und Schwarz in Südafrika zusammenleben und nicht der eine über den anderen herrscht. Was für eine Berufung. Friedensnobelpreis, Riesenschlussfeier, als er gestorben ist, Riesengottesdienst. So viele Auszeichnungen wie der hat. Was für eine Berufung. Mahatma Gandhi, friedliche Revolution in Indien. Kein Schuss fällt, kein Schlag wird ausgetauscht. Wir schaffen das friedlich, uns von der britischen Besatzung für die, also als Kronkolonie, fortzustellen. Was für ein inspirierender Mann, der bewusst Einfachheit vor dem großen Bimborium setzt und ohne Gewalt was erreicht, das andere nur vermutet hätten, dass es mit einer großen Armee schaffen. Und natürlich Martin Luther King. Wisst ihr, es kann eine Berufung sein, zu träumen. Ist für alle die gut, die mehr schlafen als andere. Es kann deine Berufung sein, zu träumen. Ich weiß ja, wie oft ihr es schon gehört habt. Einmal im Englischunterricht muss man dieses I have a dream. Und ihr habt es vielleicht schon gehört und gesehen, diese berühmte Rede. Ich habe einen Traum, dass irgendwann meine Kinder in einer Gesellschaft leben, die nicht mehr zwischen Weiß und Schwarz unterscheidet. Das, was Nelson Mandela für Südafrika ist, ist er für die Schwarzenbewegung in Amerika. Was für eine krasse Berufung. Und wenn wir Berufung hören, dann denken wir, so müsste meine doch irgendwie auch sein. Alles drunter geht nicht. Ja? So in der Richtung muss es sein. Das Problem ist, man kann die ja nicht klonen. Ja? Die gibt es nur einmal. Das ist auch gut so. Weil, dass es die nur einmal gibt, heißt ja, dass ihr eine eigene individuelle Berufung habt. Und ich möchte euch bei dem Thema gesunder Menschenverstand eine Bibelstelle ganz fest ans Herz legen, die jetzt wieder da ist. So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Jetzt ist der Paulus jemand, der schöne Worte macht. Was er aber eigentlich sagen will, dass du heute Abend hier sitzt, dass du getauft bist, dass du nach wie vor Veranstaltungen der Kirchengemeinde wahrnimmst, dass du Jesus als deinen Herrn und Heiland hast, ist Teil deiner Berufung. Einfach als Christ in dieser Zeit zu leben, ist ein großer Teil unserer Berufung. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann überlegt doch mal, wie viele Leute, die mit euch gestartet sind, vielleicht in der Kinderkirche, die typische Christenkarriere, Kinderkirche, Jungschar, Jugendkreis, Hauskreis, Auszeit, England oder so, irgendeine coole Bibelschule oder so. Und dann wieder hier, wie viele Leute, die mit euch angefangen haben, die gleichen Predigten gehört haben, die gleichen Lieder gesungen haben, die vielleicht gleich wie ihr gebetet haben, sind heute nicht mehr dabei. Ich frage mich, wie viele noch hier sitzen würden, wenn alle, die mal mit euch gestartet sind, jetzt noch dabei wären. Es ist doch keine Kleinigkeit, in unserer heutigen Zeit als Christ zu leben. Und was Paulus hier sagt, ist, wenn du über deine Berufung nachdenkst, dann ist das Allererste, was ich dir sagen will, du bist berufen, als Christ in dieser Welt zu leben. Und bevor wir über irgendwelche anderen Sachen reden, lasst euch das sagen, es ist keine Kleinigkeit, als Christ heutzutage in der Welt zu leben. Da gibt es so viele Herausforderungen, da gibt es ethische Probleme, wo man sich positionieren muss. Da gibt es Rallye-Unterricht, der manchmal ganz anders ist als meine Jungschar-Stunde früher. Da gibt es unterschiedliche Weisen, eine Gemeinde zu leiten, unterschiedliche Weise, Gemeindearbeit zu machen. Die einen, die eher nach innen fokussiert sind, die anderen, die nach außen fokussiert sind. Ja Leute, das ist keine Kleinigkeit, als Christ zu leben. Und wenn ich mein Leben angucke, dann habe ich genug Zweifel gehabt und hätte genug Abzweigungen nehmen können, die in eine andere Richtung gegangen wären. Dass du heute hier bist, dass du dir das noch anhörst, ist Teil deiner Berufung. So viel zu gesundem Menschenverstand. Und das bedeutet, meine Berufung zu leben muss nicht heißen, es ist immer so kleine Zusammenfassungsfolien, dass ich mich erinnere, dass ich alles gesagt habe. Meine Berufung zu leben muss nicht heißen, etwas Außergewöhnliches und Einzigartiges zu tun. Gott beruft uns zuallererst in ein Leben der Nachfolge, ein Leben ihm hinterher. Hätte man jetzt auch zusammenschreiben können. Das klingt vielleicht nicht extravagant, ist aber auch eine Herausforderung. Ups, ein bisschen zu schnell. Es habt ihr vielleicht erwartet, es wird jetzt kein Gabenseminar geben, weil natürlich sagt man irgendwie, Berufung hat was mit Gaben zu tun. Das, wozu ich berufen bin, muss was damit zu tun haben, was ich gut kann. Manche sagen ja, was am meisten wehtut, was du am ungernsten machst und was dich nur stresst, das muss Berufung sein, weil nur wenn es wehtut, ist es richtig gut. Ja, das könnte sein, du magst keine Kinder, dir ist alles zu laut und Sonntagmorgens bist du nicht fit. Dann ist Kinderkirche nicht die optimale Berufung, in der du dienen solltest. Das heißt, es muss irgendwas mit meinen Gaben zu tun haben. Es muss was damit zu tun haben, was ich kann, was ich gerne tue. Und ich muss es einfach ganz persönlich machen, sonst wäre es komisch. Ich erzähle euch von meiner Berufung und meinen Gaben. Als Sohn eines Pfarrers, hatten wir ja schon, habe ich irgendwann gesagt, Mama, ich brauche auch so einen Talar. Dann hat sie mir so einen Umhang, es war wahrscheinlich so ein Batman-Kostüm, aber es gab dann halt noch so zwei, so Bäffchen aus Pappe. Und dann habe ich zwei Sofakissen aufeinander getan und so ein Holzschwert reingesteckt, weil man braucht ja auch ein Mikrofon. Und habe dann das Gesangbuch von meinem Papa genommen, natürlich falschrum aufgeschlagen, ich konnte ja nicht lesen. Und habe dann gepredigt, liebe Gemeinde, heute ist Sonntag. Das sage ich immer noch gerne am Anfang meiner Predigten. Liebe Gemeinde, heute ist Sonntag, wenn mich das so erinnert an den kleinen Michel, der auf dem Sofa predigt. Mein kleiner Bruder wollte auch predigen, das habe ich aber nicht zugelassen. Der durfte so niedere Mesnerdienste verrichten, aber predigen, das habe ich gemacht. Und da gibt es so ein Bild in unserem Familienalbum, ich stehe erlöst irgendwie auf dem Sofa und predige das Evangelium. Mein Bruder heult einfach nur und hat so einen kleineren Umhang und so kleine Bäffchen und so. Und ja, bis heute ist es wahrscheinlich ein großes Drama und eine große Verletzung meines Bruders. Ja, aber das geht so viel in Familiendetails. Aber ich wusste schon ganz früh, dass es dieser Pfarrberuf was ist, was ich unheimlich gern machen würde. Na klar, irgendwie denkt jeder, das, was der Papa macht, will man später auch mal machen, so Lokführer oder Feuerwehrmann und das, was der Papa macht, so die üblichen Verdächtigen. Aber ich habe das schon ganz früh irgendwie gespürt und habe dann auch, erinnere mich, als ich 5 Jahre alt war, war ich einmal bei so einer Predigt dabei, das war irgendwie auf dem Missionsberg in Liebenzell, großes Zelt, und da kam dann der Moderator, so wie du, und so, und der kleine Michael ist ja heute auch dabei, komm doch mal hoch. Und dann wurde ich auf so einen Stuhl gestellt und so interviewt. Und Michael, was willst denn du mal werden? Dann habe ich gesagt, entweder Polizist oder Pfarrer. Und das Zweite ist dann geworden. Das heißt, ich wusste immer schon, dieses Pfarrersein, das ist was, was mir gefällt und wo es mich auch irgendwie hinzieht. Und das andere war die Musik. Ich habe relativ früh angefangen, Gitarre zu spielen, mit der großen Gitarre von meiner Mama. Dann habe ich eine kleinere Geschenk gekriegt und habe, seit ich 5 war, mit 7 hatte ich das erste Mal Gitarrenunterricht, bis ich 20 war. Und habe dann selber Gitarrenunterricht gegeben und habe gedacht, Musik ist doch so cool. Jeder Christ ein Gitarrist. Ich mache euch Mut. Einfach hier vorne dürfen noch mehr Gitarren sein. Es gibt nie zu wenig Gitarren, zu viel Gitarren. Das ist ganz toll. Wenn eine noch 4 Saiten hätte, hätte man noch ein bisschen untenrum so ein bisschen Bass. Das wäre auch cool. Ja? Aber wisst ihr wahrscheinlich. Jeder Christ ein Gitarrist. Und ich habe gewusst, irgendwo zwischen diesen beiden Polen wird sich meine Berufung abspielen. Und ich sage euch ja ehrlich, und das ist jetzt kein Ruhmesblatt. Das ist jetzt nicht lustig. Ihr dürft über mich lachen, aber... Ich habe eigentlich gedacht, ich bin nicht nur irgendein Gitarrist, ja, sondern ich bin so ein Flitzefinger. Ja, so. Ich hatte meine großen Heroes, Eric Clapton und der von Van Halen und so, die, wo so schnell spielen, weil ich wusste, wenn du gut Gitarre spielst, bekommst du auf jeden Fall eine Freundin. Das hat mir mein Gitarrenlehrer gesagt, wer gut Gitarre spielt, muss sich da keine Sorgen machen. Und ich habe jemanden aus meiner Band geheiratet, also von dem her, ihr merkt, es funktioniert. Das heißt, ich hatte so ein komisches, verzerrtes Bild, wenn ich Gitarre spiele, aber dann richtig. Dann muss was rüberkommen. Ja, vielleicht nicht finanziell, aber zumindest an Wertschätzung und an Aufmerksamkeit. Und ich habe gedacht, ich habe so eine Sendung gesehen, wo Bill Hybels, das ist der Pfarrer von Willow Creek in Amerika, so eine Riesenkirche bepredigt hat. Ja. Ich habe gedacht, das will ich auch. Also nicht nur irgendwie Pfarrer auf dem Land, sondern das muss eine Riesengemeinde sein. Ich hatte so meine Träume, entweder werde ich so Gitarrenheld oder ich werde Pfarrer von so einer Megachurch. Habe dann gedacht, da muss ich halt Theologie studieren, so schnell, dass ich dann irgendwie was machen kann. Und dann sah die Realität irgendwie anders aus. Und die Realität sah so aus, dass ich im Vikariat in Rottenburg am Neckar war, katholische Bischofsstadt. Und wir sangen morgens dann das Lied, Liebster Jesu, wir sind nicht hier, sondern 4. Nämlich Organistin, Pfarrer, Mesnerin und eine Person, die sich verirrt hatte. Sie hat gefragt, ob hier irgendwie, was war es? Ich glaube irgendwie, ob da der Musikverein sein Konzert hätte, habe ich gesagt, nee, ist Gottesdienst, die dürfen gern bleiben. Nee, nee, das macht sie nicht, in der Kirche hat sie nichts am Hut. Und es war wirklich so, dass ich in vielen Gottesdiensten mit 2 oder 3 Leuten da in diesen Dörfern rund um Rottenburg saß und gedacht habe, wo ist meine Berufung hin, ja? Wo ist meine Berufung hin? Und Gott hat da wirklich also ein bisschen meinen Stolz gebrochen. Ich erzähle das jetzt so locker flockig leicht, aber ich habe irgendwann gemerkt, es geht nicht um die Zahlen. Und es würde mir nicht gut tun, wenn ich vor so einer Mega-Church stehen würde. Da wäre mein Ego viel zu groß. Gott hat es gut mit mir gemacht und er hat mir gezeigt, dass ich zum Beispiel in so kleinen, kleinen Settings draußen, das ist eine Hochzeit am Wörthersee, ist auch ganz nett, muss ich ehrlich sagen, aber das sind vielleicht 30, 40 Leute, die sonst aber nichts mit der Kirche zu tun haben. Und da darf ich dann Pfarrer sein und ein bisschen humorvoll, zugewandt, freundlich erzählen und denen geht's Herz auf. Und dann singt meine Frau noch mit mir so ein Lied, das ist die hier, und dann freuen sich die Leute. Und es sind nicht viele. Und ich spiele da auch nicht irgendwie kompliziertes Zeug. Als Gitarrist in einer Lobpreisband braucht man eh nur 4 Akkorde und sonst tut man seinen Kapodaster hin und verschiebt es. Also das ist kein großer Stress, was man da hat. Das ist wirklich so. Es ist nicht diese große, strahlende, unheimlich öffentlichkeitswirksame Berufung. Es sind die kleinen Dinge, wo ich merke, da passt meine Berufung am besten hin. Und das möchte ich dir auch oder euch heute Abend auch sagen. Wenn du denkst, Gott hat Großes mit dir vor, würde ich ein fettes Ausrufezeichen hintermachen. Aber ihr müsst Gott überlassen, wie er eure Berufung verändern kann, wie er sie auch nochmal in diese Position bringt. Ich sage es euch heute ganz bewusst auf den Kopf zu, weil wir als Musiker diese Herausforderung haben. Für wen machen wir, was wir tun? Wir stehen immer vorne und gucken so noch auf die so ein bisschen herab. Ist total schwierig. Wenn du es nicht mit einem reinen Herz machst, ist extrem herausfordernd, für andere dann dich überhaupt noch ernst zu nehmen. Und ich bin der, der das kennt, dem schon mal jemand gesagt hat, du, ich glaube, dir gefällt dir da vorne, gell? Das heißt, unsere Berufung verändert sich und unsere Berufung in der Größe, in der Form hat unterschiedlichen Zuschnitt. So, beim Thema Gaben. Erste Frage, die ich euch stellen würde, wenn ihr eure Berufung sucht, nachdem ihr wisst, dass eure Berufung ist, als Christ zu leben, was könnt ihr? Und ich muss euch jetzt nicht sagen, dass Hefezopfbacken auch ein Teil von eurer Berufung ist. Aber es kann ein Teil eurer Gastfreundschaftsberufung sein. Also was kann ich? Wichtige Frage. Wer bin ich und wer bin ich nicht? Ich musste Abschied nehmen von so ein paar Dingen, die ich einfach nicht bin. Ich bin nicht so wie andere. Und als ich mir das endlich mal selber gesagt habe, war ich total happy, weil das eine Erleichterung war. Ich muss nicht jemandes anderen Berufung leben, sondern ich will meine Berufung leben. Wer bin ich, was kann ich, was macht mir Freude? Berufung leben darf Spaß machen. Entschuldigung, in der Kirche darf man Spaß haben. In meiner kirchlichen Mitarbeit darf es mir gut gehen und es darf nicht immer nur das sein, was am meisten wehtut, was am besten ist. Was geht mir leicht von der Hand? Das ist eine Kombination aus vielem, was mache ich gern, was kann ich gut. Und bei dem Thema Berufung muss man ein bisschen über Geschichte reden. Geschichte deshalb, weil ich gemerkt habe, Gott spannt einen roten Faden durch unser Leben. Es ist nicht so, dass Berufung vom Himmel fällt. Berufung hat oft was damit zu tun, wer du bist, in welche Familie du geboren wurdest, in welcher Heimatgemeinde du aufgewachsen bist und was du gelernt hast, wer du bist. Das heißt, bitte relaxed. Ja? Berufung ist was, was Zeit braucht und was Zeit hat. Wenn du jetzt 18 bist und denkst, aber jetzt muss Gott endlich mal was mit mir anfangen, was soll dann Abraham sagen, ja? Alles hat seine Zeit, nicht nur im Buch Prediger, sondern auch bei uns in Bezug auf unsere Berufung. Und wenn du es nicht glaubst, guck in deine Kinderbibel. In einer Kinderbibel gibt es diesen David. Er war Hirte, hütete seine Schafe, hat deshalb auch ordentlich mit Stab und Stecken und mit Steinschleuder den Umgang gelernt und hat natürlich auch seine Harfe gespielt. Das hat er gebraucht, um später Goliath zu besiegen und Saul zu besänftigen. Zwischen diesen beiden Bildern liegt jetzt nicht so arg viel Zeit, aber das soll euch zeigen, dass Gott seine Leute vorbereitet. Dass Gott jemand ist, der Zeit hat. Der von sich sagt, 1000 Jahre sind für mich wie ein Tag. Der lacht über deine Ungeduld. Also so ein bisschen. Er lacht dich nicht aus, aber er sagt, Junge, lass dir Zeit, ich habe was mit dir vor, das muss aber nicht morgen sein. Da gibt es noch einige Dinge, die ich dir mitgeben will, die ich dich lehren will. Meine Berufung kann sich ändern, Gott hat öfters mal was Neues für mich. Und das ist das Nächste, was ich hören muss beim Thema Geschichte. Berufung ändert sich. Einmal Kinderkirche, immer Kinderkirche. Mm-mm. Gott hat öfters mal was Neues für euch. Ich war im Gemeindepraktikum in einer Gemeinde in England, in Sheffield. Und wir haben dann mit vielen Leuten dort geredet, meine Frau und ich. Und unsere Frage war immer, wie heißt du und was machst du in dieser Gemeinde? Und dann kam einer auf uns zu, wie heißt du, was machst du in der Gemeinde? Er heißt so und so. Ja, und er war ursprünglich im Kinderdienst, hat Kinderkirche gemacht. Dann wurde er Lobpreisleiter und jetzt ist er gerade Pfarrer von dieser Gemeinde. Okay, steile Karriere, finde ich. Der Nächste hat gemeint, er hätte in der Studentenarbeit angefangen, war dann auch mal Lobpreisleiter und ist mittlerweile der Hausmeister. Und es hat sich fortgesetzt in dieser Gemeinde. Die haben bewusst ernst gemacht mit dieser Sache. Berufungen ändern sich und du darfst dich ausprobieren. Da wirst du nicht zwangsverpflichtet, wenn du einmal Ja sagst, bist du bis ans Ende deines Lebens verhaftet, sondern da wird dir ein Jahr eingeräumt, wo du versuchen kannst, passt es zu mir? Und viele sagen, irgendwie Lobpreisleiter darf jeder sein, auch komisch, gell? Aber interessant, du darfst bewusst deine Berufung finden. Das ist für eine Gemeinde echt schwierig, weil sich nämlich dieser Mitarbeiterbrief immer verändert. Oder wenn ihr auf eurer Homepage irgendwelche Jobdescriptions habt, das ändert sich die ganze Zeit, euer Webmaster wird verrückt, aber ihr stellt sicher, dass sich Berufung entsprechend eurer Geschichte, eurer Gaben und diesem Ausprobiermodus verändern kann. Das heißt, meine Berufung kann sich ändern, Gott hat öfters mal was Neues für mich. Gott bereitet seine Leute vor, was jetzt noch unverständlich und unsinnig scheint, macht irgendwann Sinn. Auch was du im Moment tust, ist wertvoll. Und diesen Satz sage ich gern zu Müttern mit kleinen Kindern. Weil ich von meinen Brüdern weiß, kleine Kinder zu haben, ist Berufung. Und nicht, weil du dann noch drei andere Sachen in der Gemeinde machst, ist das keine Berufung. Sondern einfach allein schon sich um Kinder zu kümmern, Kinder zu erziehen, Kinder eine Liebe für Gott mitzugeben, ist Berufung. Und denk nicht, weil bei dir gerade eine andere Zeit ist, weil im Beruf unheimlich viel los ist oder so, bist du nicht produktiv für Gott. Was du im Moment machst, ist wertvoll. Gott hat einen Plan mit dir. Und das Letzte, Geduld und Vertrauen sind die wichtigsten Begleiter auf dem Weg, die eigene Berufung zu finden. Gott hat Zeit. Wir müssen nicht schneller sein als er. Wenn du wissen willst, was Gott in Zukunft mit dir vorhat, dann schau zurück. Und das hat dieser Pfarrer in England mit mir gemacht. Ich war sehr unsicher, ob die Landeskirche der richtige Ort für meine Berufung ist. Manche Leute haben gesagt, was Michel, Landeskirche, du willst auf das sinkende Schiff aufspringen. Weißt du nicht, wie die Kirchensteuereinnahmen zurückgehen werden bis 2030? Weißt du nicht, wie lang in der Landeskirche manchmal Sachen dauern, bis sie sich verändern? Ich sage, doch, das weiß ich, deshalb bin ich unsicher. Und ich habe diesen Pfarrer in England gefragt, du, ich bin unsicher, kannst du mir mal ein bisschen einen Tipp geben? Und er sagte, erzähl mir deine Geschichte. Ich habe ihm erzählt, freudsche Fehlleistung, ich hatte heute auch schon zwei Gottesdienste, gell? Ihr seid die Dritten, die heute mit mir Vorlieb nehmen müssen. Als Sohn eines Pfarrers geboren in der Landeskirche, in der landeskirchlichen Gemeinde aufgewachsen, wo ganz viel möglich war, wo ich mich mit meinen Gaben einbringen konnte, die Schritte in die Zukunft geht. Dann ein Studium gemacht, wo ich ganz viel positive Erfahrungen mit meiner Kirche gesammelt habe. Und so habe ich ein bisschen erzählt und dann sagt er irgendwann so, halt mal, sag mir nochmal, warum willst du aus der Landeskirche raus? Alles, was du mir erzählst, klingt so, als ob Gott eine ganz klare Platzanweisung für dich schon lange deutlich macht, dass sich ein roter Faden durch dein Leben zieht. Und ich musste nicht mehr lange überlegen. Ich bin heute einfach mit vollem Herz und unheimlich gern in der Landeskirche Pfarrer. Auch wenn irgendwie in einer Freikirche Sachen schneller gehen würden. Auch wenn es in Stuttgart und vielleicht auch Reutlingen schöner ist manchmal. Aber ich bin unheimlich gern in dieser Kirche Pfarrer und ich sage auch, ich liebe meine Kirche. Nicht mit allen Dingen oder so, nicht wie ich meine Frau liebe, aber ich liebe meine Kirche und ich bin gern Pfarrer. Und es hat bei mir gebraucht, bis ich das sagen konnte. Wenn du wissen willst, was Gott in Zukunft mit dir vorhat, dann schau zurück. Und jetzt kommt die Landeschleife. God words. Die Engländer sind ja sehr freizügig und freigebig, wenn es um irgendwelche prophetischen Dinge geht. Das ist für uns in Deutschland und vielleicht auch landeskirchliche Christen manchmal ein bisschen befremdlich. Da kann es sein, da ist eine Gebetsrunde und dann spricht jemand irgendeinen Satz aus der Bibel und sagt, und das passt jetzt für dich. Und ich denke so, wer ist der, dass der das sagt? Oder sind Leute, ich sehe da was in dir, ich habe ein Bild für dich. Ich habe schon so viele unterschiedliche Bilder bekommen, ich bin schon ein bisschen konfus. Aber das passiert da manchmal. Und bei diesem Praktikum wurde am Ende für uns gebetet, gab es einen kleinen Gottesdienst, wir wurden verabschiedet und dann haben sich ein paar Leute um uns rumgestellt, um meine Frau und mich, und haben gebetet. Und da gibt es eine Person, die protokolliert. Das heißt, die schreibt die Gebete auf und du kriegst das nachher mit, dass du dich daran erinnerst, was Menschen für dich gebetet haben. Finde ich interessant. Und einer hat gesagt, ich sehe ein Feld voller Knochen. Und ich so, pff. Und diese Knochen sind dürr. Und da ist kein Fleisch dran. Und das ist Deutschland. Ich so, super, danke. Aber ihr in England, oder? Hab sie dann ans Wembley-Tor erinnern wollen, aber nein, es war dann doch nichts. Und dass sie keine Elfmeter schießen können. Aber es ging weiter. Und zwar ging es so weiter. Und ich sehe euch beide, dass ihr dazu beitragen könnt, dass in dieses Feld von Knochen irgendwie wieder lebendiges Wasser fließt. Ihr kennt diese Prophetie, ist rein biblisch. Und was soll ich sagen? Ich habe den Zettel noch daheim, aber ich sehe jetzt da nicht so viel davon. Ich sprühe jetzt nicht irgendwie mit lebendigem Wasser und da irgendwelche Knochen, da kommt Fleisch rein oder so. Das war nett, ein gutes Wort, hat mir nicht geschadet. Aber es war kein God-Word. Aber andere Dinge, die Menschen mal zu mir gesagt haben, die sind von einem Good-Word zu einem God-Word geworden. Da fällt ein O weg und es macht einen unheimlich großen Unterschied. Ich sage es euch mal geschwind, wie das bei mir war. Ich möchte euch zwei Beispiele sagen. Ich hatte ganz lang Verantwortung auf einem Jugendcamp, das heißt Network XXL, und habe da immer die Band geleitet. Und da ist so, dass man keine feste Band hat, sondern die kommen zusammen aus aller Herren Länder, Ludwigsburg, jemand aus Oeschingen war dabei, dann ein paar Stuttgarter und so. Und du sollst die dann eine Woche coachen und dann spielt man gemeinsam eine Woche lang auf so einem Camp und macht Musik. Und als ich am ersten Abend die alle kennengelernt hatte und wir geprobt haben, habe ich gemerkt, was für wertvolle junge Menschen das sind. Nämlich, die sich da Zeit nehmen, teilweise nehmen sie Urlaub oder mit fadenscheinigen Argumenten sind sie nicht mehr in der Schule und so und kommen extra dahin und opfern ihre Zeit, setzen ihr auch Geld ein, Instrumente und Fahrtkosten und so und sind dann da und wollen Musik machen. Und es sind so wertvolle junge Leute gewesen, habe ich gedacht, aber Michel, dir ist schon klar, was die eigentlich bräuchten, ist jemand, der sie dauerhaft begleitet. So ein Hirte. Jetzt ist Hirte nicht gerade eine meiner starken Berufungen. Wenn ich dann irgendwie eure Namen nächstes Jahr noch weiß, ist das schon gut. Also ich bin nicht so der sich ganz eng um Leute kümmert und immer wieder nachfragt, wie geht's dir gerade? Und habe ich gedacht, bin ich der Richtige, um die zu begleiten? Das sind so wertvolle junge Menschen und ich war echt im Zweifel, ob ich weitermachen soll. Versteht ihr vielleicht nicht, aber für mich war das echt eine Herausforderung. Und dann kam eine junge Mitarbeiterin zu mir am nächsten Morgen und sagt so, du, ich bin sehr unsicher, aber ich möchte gern was sagen, ich habe was geträumt und ich glaube, das ist für dich. Da habe ich gedacht, ja, fangen wir an und so. Und die war echt ein bisschen zittrig und hat gesagt, sie hat mich gesehen in einem Liegestuhl sitzen und Pina Colada trinken. Fand ich gut, weil ich bin eh so Fan von eher Getränken, die man auf die weibliche Seite schiebt, also so lieblicher Rosé oder Baileys oder Pina Colada. Das, mit dem kann man mich dann eher kriegen als mit einem Bier oder so. Und dann sagt sie, und was ich glaube, was Gott dir sagen will, ist, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass es nicht reicht, was du den jungen Leuten zu geben hast. Ich hatte das keinem gesagt. Und sie hat gemeint, ich glaube, dass du das, was du hast, die Zeit, die du hast, die Kraft, die du hast, in diesen zwei Wochen einfach in die Mitte legst und dann ist es auch wieder gut. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging, als ich das gehört habe, weil es war wirklich eine Herausforderung und ich hatte es niemand erzählt. Und dass sie mir das einfach so entwaffnend, ehrlich und einfach erzählt hat, da ist für mich ein gutes Wort zu einem God-Word, ein Good-Word zu einem God-Word geworden. Und das tat mir einfach unheimlich gut. Ich weiß es nicht, ob es in eurem Leben auch solche Phasen oder Situationen gab, wo Menschen euch was zugesprochen haben. Und es war mehr als nur ein hohler Satz oder ein Bibelwort. Das ist alles nicht schlecht. Das ist gut, wenn wir uns gegenseitig was zusprechen. Aber manchmal passiert es, dass es ganz tief in uns reinfällt und wirklich was verändert. Und das war so eine Sache. Weil ich nicht noch extrem viel Zeit in Anspruch nehmen wollte, mache ich da ein bisschen weiter. Ob etwas ein Good Word oder ein God Word ist, stellt sich erst im Laufe der Zeit heraus. God Words brauchen ihre Zeit. Ich glaube, klar. Ein Good Word ist nichts Schlechtes. Haben wir ruhig Mut, eines auszusprechen und dann unserem Gegenüber und Gott zu überlassen, ob daraus ein God Word wird. Die ermutigende Rückmeldung nicht vergessen. Aus deinem Good Word ist für mich ein God Word geworden. Danke. Und das habe ich gemacht mit der jungen Mitarbeiterin. Und sie hat sich ermutigt gefühlt, öfter sowas auszusprechen. Und die liegt ziemlich oft ganz gut. Und ist eine wertvolle Ratgeberin und eine wertvolle Zusprecherin für viele geworden. Aber hätte sich die nicht getraut, was auszusprechen, hätte ich ihr nicht rückgemeldet, dass es getroffen hat, wäre das nicht Teil ihrer Berufung geworden. Und mit dem möchte ich gern schließen. Ihr habt jetzt eigentlich die Herausforderung, was macht ihr mit dieser Predigt? Habt eine gute halbe Stunde gehabt vielleicht, es war ganz lustig, aber die Frage ist, ändert es was an eurer Kultur und an eurem Verhalten untereinander? Weil meine Theorie ist, dass ich für die Berufung meines Gegenübers mitverantwortlich bin. Habt ihr es verstanden? Ich bin verantwortlich für die Berufung meines Gegenübers. Weil ich glaube, dass wir sowas wie einen Tank in uns haben oder ein Kessel oder so. Und ich kann mit Rückmeldungen, mit positiven Rückmeldungen in dein Kessel einzahlen. Ich wünsche mir, dass wir unter Christen immer wieder uns ermutigen und sagen, du, was ich bei dir gesehen habe, wie du mit der Person umgegangen bist, das ist einfach eine ganz sensible Geschichte. Ich glaube, Leute reden gern mit dir. Ich glaube, in Seelsorge, da hast du einfach ein Händle. Das zahlt in die Berufungskasse ein. Was ich gesehen habe bei euch, hat ganz viel mit Liebe und Wertschätzung zu tun. Ihr nehmt euch viel Zeit zu üben und zu proben. Vielleicht auch nicht. Aber das, was rauskommt, ist toll. Und man spürt euch ab, dass ihr es gern tut. Es ist in euer Berufungskessel eingezahlt. Und dann sich einfach aus dem Fenster zu lehnen und sagen, ich habe gestern die Bibel gelesen und es kam ein Spruch und ich glaube, der ist für dich. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein großer Prophet, aber ich sage es dir jetzt einfach mal. Gib mir doch Rückmeldung, wenn das was geworden ist, wenn was draus geworden ist. Dazu müssen wir hörend beten. Nicht nur eine Liste von Gebetsanliegen abarbeiten in unserem Gebet, sondern fragen, für wen in meiner Gemeinde, in meiner Familie, Gott, hast du denn ein Wort? Da lesen wir unsere Bibel anders. Nicht nur, wie kriege ich da was aus dieser stillen Zeit, sondern Gott, welchen Bibelvers darf ich an jemand anderen weitergeben? Und dann das zur Kultur werden zu lassen. Sich trauen und Rückmeldung geben, wenn ein Good Word zu einem God Word geworden ist. Gesunder Menschenverstand, Geschichte, Gaben und God Words. Ich hoffe, das Thema Berufung ist ein bisschen zusammengeschrumpft auf was ihr mit nach Hause nehmen könnt. Ja, und das sage ich zum Schluss auch, es gibt die Kondensstreifenberufung. Aber die ist sehr, sehr selten. Und da ist noch lange nicht die Garantie, dass es für immer klappt. Weil manchmal denkst du auch, war das Zufall, dass die Lufthansa mit der KLM so irgendwie... Ihr werdet euch nie sicher sein. Deshalb dürfen wir gegenseitig in unser Berufungskessel einzahlen. Mit Good Words, die vielleicht zu God Words werden. Amen.